Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Mein Name ist Christian Schiffer und am anderen Ende des Internets ist Manuel Fritsch, Host des Leitmediums der deutschen Spiele, des deutschen Spielejournalismus.
Nein, das Sturmgeschütz des deutschen Spielejournalismus.
Ja, ja, okay. Tut mir leid, dass ich hier schon wieder so zurückhaltend bin und hier so kleine Brötchen backe. Also das Sturmgeschütz des deutschen Spielejournalismus von Insert Moin. Juhu. Hallo, lieber Daniel.
Daniel.
lieber Manu.
Kein Problem, Martin. Alles Gute dir auch.
Ja. Genau. So, und bedingt abwehrbereit heute Christian Alt.
Hallo.
Denn Christian Alt hat zwei Bier getrunken. Also ist er vielleicht heute, naja gut, vielleicht bist du einfach ein bisschen gut gelaunt.
Ich glaube, ich bin einfach nur gut drauf und freue mich, mit Fremden zu reden, was ihr ja nicht seid.
Wollte ich gerade sagen, los? Erst bin ich der Daniel, jetzt bin ich auf einmal fremd.
Nee, aber ich habe eben mit Leuten darüber gesprochen, dass man so total verlernt hat, mit fremden Menschen zu reden, weil man so wenig trinken geht draußen.
Ja.
Und dann so dieses zufällige Gespräch einfach nicht mehr so leicht ist. Egal, aber jetzt bin ich hier, ich habe zwar Bier getrunken und Hinweis, ich vertrage sehr wenig. Aber lass mal schauen, wie das läuft.
Genau, also, wie es gelaufen ist für Hitman 3, nicht so gut. Mm-mm. Unser amtierender Gürtelträger wurde mit, ich meine, 9% oder so nach Hause geschickt. Nee, ja doch, 9%. Allerdings muss man sagen, dass die dänische Dampfnudel, so ja der Kampfname von Hitman 3, jetzt insgesamt 3-mal den Gürtel geholt hatte. Damit reiht sich Hitman 3 ein in die Riege der Rekordgürtelträger. Ich möchte daran erinnern, dass nur Disco Elysium mit 5 Gürtel und Hades mit 3 Gürteln ähnlich gut waren wie Hitman 3. Also Hitman 3, herzlichen Glückwunsch nach Dänemark. Die dänische Dampfnudel hat sich hier ganz hervorragend geschlagen und hat am Ende verloren. Ja, gegen ein Spiel, bei dem ich sagen würde, gegen das darf man auch mal verlieren, nämlich It Takes Two. Ich habe das ja jetzt ein bisschen weitergespielt und mein Gott, ist das ein hervorragendes Spiel. Also ja, wirklich irre, irre gut. Also da muss viel passieren, meines Erachtens, dieses Jahr, dass das nicht mein Spiel des Jahres wird. Also es kann vielleicht, wenn Anstoß 2022 ein bisschen früher rauskommt, das einzige Spiel, dem ich zutraue, diese Qualität zu erreichen. Ansonsten irre, irre gut und sehr verdient. Mit 40% gewinnt It Takes Two, weit vor Dorfromantik, das immerhin 25% einheimeln konnte.
Ja, aber da kann ich kurz sagen, was für ein fantastisches Spiel. Das habe ich jetzt den letzten Monat wirklich nochmal entdeckt. Und es ist so irre gut, Dorfromantik. Also ja, wer das noch nicht gespielt hat, checkt das wirklich mal aus. Es ist so geil.
Völlig verdiente Abräumer auch bei dem Deutschen Computerspielepreis. Ja. Ganz viele Preise dort gewonnen. Und 25%, das reicht sonst auch gerne mal, um den Gürtel im Monat zu gewinnen. Gürtelträger der Herzen auf jeden Fall.
Also ich glaube, das darf man schon sagen. Ich bin der Meinung, dass wir es mit dem Monat, den wir jetzt gleich besprechen werden, wir es vielleicht mit dem schwächsten Monat in der Geschichte von Wer hat den Gürtel zu tun haben. Und wenn Dorfromantik in diesem Monat angetreten wäre, ich glaube wirklich, es hätte ein absolutes Rekordergebnis eingefahren. Es wäre vielleicht wirklich so, dass der erste Titelträger, Gürtelträger gewesen, der mit über, oh Gott, 50%, muss man nachschauen, was so ein, ja, mit über 50% hat noch niemand geholt, außer Disco Elysium im Dezember 2019. Also es hätte ein sehr, sehr gutes Ergebnis geholt. Aber leider, wie soll man sagen, der Fluch der frühen Geburt, ja, einen Monat.
Sie mussten sich halt entscheiden, holen sie den Deutschen Computerspielpreis oder wollen sie lieber noch einen Monat warten und den Gürtel holen? Und sie
da haben sie sich halt falsch entschieden, aber vielleicht beim nächsten Mal.
Ja, so. Toi, toi, toi.
Genau, wir brauchen vielleicht noch einen Kampfnamen für It Takes Two. Das,
der Stockfisch aus Stockholm.
Der Stockfisch aus Stockholm. Ganz hervorragend. Vielen Dank, lieber Christian. Das ist sehr schön, wie du dich hier einbringst. Auch so ein bisschen angetütelt. So muss es sein. Weißt du?
Nebenbei eine Pizza bestellen. So ist es.
Genau. Aber in den wichtigen Momenten ist er einfach da. Da ist er einfach zur Stelle. Sehr gut. So, lieber Manu, jetzt hast du die Aufgabe, aus diesem, ich finde, wirklich furchtbaren Monat das Spiel rauszusuchen, mit dem wir diese Folge beginnen wollen. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht. Ich muss auch sagen, ich habe kein einziges dieser Spiele gespielt, weil mich keins davon interessiert hat.
Wir brauchen vielleicht mal noch so einen Trailer. Immer wenn du diesen Satz sagst, dann kommt so ein Trailer. Dann kommt so.
Ja, also ich habe nichts gespielt. Aber ich habe für nächsten Monat habe ich schon was gespielt.
Aber es sind auf jeden Fall ein paar Sachen dabei, die du dir auch leicht merken kannst. So einfache Namen wie Outriders, Enlisted, Returnal. Da weißt du, das sind mal knackige Spiele.
Ja, aber Lost Worlds Beyond the Page.
Wollte ich gerade sagen.
Ist schon an der Grenze.
Und Oddworld Soulstorm ist dann auch gleich nochmal ein Zungenbrecher. Ja.
Ja.
Genau, aber wir fangen an mit dem Spiel, wo ich auch sagen würde, das ist wahrscheinlich das beste Spiel, was im April rauskam. Wir haben ja noch ein paar Nachzügler, die jetzt ganz, ganz just tatsächlich erst nach unserer Aufnahme rauskommen oder heute so mehr oder weniger. Also die ganz, ganz zum Monatsende rauskommen, nämlich Returnal und New Pokémon Snap. Aber mit Outriders hatte ich im April tatsächlich sehr viel Spaß. Christian Alt, du hast es auch gespielt. Wie bist du denn dazu gekommen und hattest du auch Spaß wie ich? Oder hast du das nur gespielt und dann schnell wieder weggelegt?
Also ich kann euch mal erklären, wie mein April aussah. Mhm. Anfang April merke ich irgendwie, man kriegt da so ein Gefühl auf YouTube und auf Twitter, wenn man so ein bisschen Gaming-Kanälen folgt, irgendwie fangen Leute an zu sprechen über Outriders. So ein Spiel, das ich null auf dem Schirm hatte, dass ich dachte, ist halt so B-Ware, so Type, also so gedanklich einsortiert bei Koch Media, THQ Nordic, da so interessiert mich jetzt nicht direkt. Und plötzlich fangen Leute an, die ich sehr, sehr schätze, zum Beispiel SkillUp, ein YouTuber, den ich mag, macht dann ein langes Video über Outriders und dass er das mag und dass es aber noch ein bisschen verbuggt sei. Und dann gibt's einen GameStar-Podcast über Outriders und dass es so toll ist und alle schwärmen von Outriders. Und dann habe ich meine Xbox angeschmissen. Das ist ja nämlich im Game Pass drin auf der Xbox. Ja. Und habe das mal angefangen. Und ich muss leider sagen, ich verstehe noch nicht, was alle Leute daran finden.
Aber bist du über das blöde Tutorial schon hinweg?
Ich bin über das blöde Tutorial hinweg. Ich spiele einen Technomanten, glaube ich. Mhm. Diese Techie-Klasse. Und ich finde das so ultra lahm. Was ich da im Gameplay gesehen habe, ist sehr, sehr bland. Also so wirklich so. Das ist, weiß ich nicht, die Aldi-Cola, die River-Cola unter den Spieler-Releases. Also sehr, sehr langweilig irgendwie, ein richtiger Abklatsch von Ideen, die man schon bei Destiny, bei The Division 2 und so weiter gesehen hat. Und ich kann mir diesen Hype im Moment noch nicht erklären. Und es geht sogar so weit, dass ich das dann weggelegt habe, dieses Loot-Spiel. Und jetzt, es ist sehr, sehr peinlich, was ich hier sagen muss. Aber ich habe dann jetzt wieder angefangen im April Diablo 3 zu spielen, das ja im Jahr 2013 rausgekommen ist, wo ich jetzt meinen Charakter auch schon wieder saisonal auf Stufe 150 habe oder so in der im Paragon-Level. Und ich habe damit viel, viel mehr Spaß als mit diesem komischen Outriders. Und jetzt würde ich dich gerne mal fragen, Manu, warum feiern das Leute?
Weil es Spaß macht. Es ist halt.
Echt? Jetzt?
Ja, ich finde es wirklich gut. Es ist ein Loot-Shooter, ja. Und ich hatte erst, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen, weil im April halt einfach nichts anderes rauskam. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein Titel gewesen, der sehr untergegangen wäre, wenn der April stärker gewesen wäre. Da gebe ich dir absolut recht. Aber es ist im Game Pass, es ist sehr zugänglich, dadurch eben einfach mal auszuprobieren. Und es hat halt einfach diese extreme, gut funktionierende Loot-Spirale, wenn man grundsätzlich jetzt Third-Person-Shooter mag, nichts per se jetzt gegen Deckungsshooter hat. Und es macht halt sehr viel sehr viel besser als vergleichbare Spiele, die in den letzten Jahren halt eher gefloppt sind. Ja, es hat ja den Anschein, als wäre es so ein Service-Game, sowas wie Avengers oder sowas, wo man immer wieder dann an so Barrikaden stößt, dass du jetzt irgendwie grinden musst und so weiter. Aber Outriders lässt es halt einfach alles weg. Es sagt einfach ganz trocken so, hey, ich bin ein Koop-Shooter für drei Leute, du kannst es aber auch wunderbar alleine spielen, wir haben eine cheesy Story, so ein bisschen wie Gears of War, wenn du darauf Bock hast, aber wir nehmen uns selbst nicht so ernst. Das sind die Leute, die Bulletstorm gemacht haben. Das heißt, das Gunplay funktioniert auch richtig gut. Es macht Spaß, neue Waffen auszuprobieren. Es macht Spaß, mit diesen Skills herum zu experimentieren. Diese ganzen unterschiedlichen Klassen, die du da hast, die funktionieren wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und es hat einen guten Flow, finde ich einfach, ja, weil du heilst dich durch aggressives Spielen. Also wenn du eben Feinde killst, die du vorher, keine Ahnung, mit Feuer markiert hast, dann heilst du dich wieder. Und dadurch ist es einfach so eine wunderbare, ablenkende Gameplay-Spirale, die, wenn man gerne ballert und gerne Shooter spielt, durchaus Spaß machen kann. Das ist jetzt nicht die hohe Sterneküche, da gebe ich dir absolut recht. Und es hat, haben wir im Podcast auch sehr ausführlich gesprochen, es hat so viele Schwächen, gerade am Start. Ja, also bis du diese Klasse freigeschaltet bekommst, bis du an diesem Punkt bist, wo diese Loot-Spirale greift und so weiter, ist es echt zäh. Und wenn du über diese Zähheit hinwegkommst, dann ist es wirklich, wirklich cool.
Ach, jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ich war den ganzen Monat so ein bisschen auf der Suche nach einem richtig dummen Podcast-Spiel.
Ja, das ist perfekt dafür.
Ja. Weil ich hatte ja Urlaub und ich habe viele Hörbücher und so gehört. Und
du wolltest auch JRPGs spielen.
Ja, ich wollte so viel, aber egal. Und das wäre es halt gewesen. Das wäre es gewesen. Also somit, wenn ich euren Schilderungen hier so folge, dann handelt es sich doch um ein wirklich, wirklich sehr, sehr dummes, aber durchaus solides bis hervorragendes.
Ja, das passt genau auf deine, Skala auch, ja. Dumm, aber gut. Es hat ein paar Schwächen gehabt am Anfang, was so technische Probleme waren, dass dein Loot gelöscht wird, wenn du Multiplayer spielst und solche Geschichten. Da sind sie aber dran. Ich hatte gar keine Probleme und vor allem mag ich halt, dass es einfach so nahtlos Crossplay ist. Also ich habe es mit einer Freundin auf einer PS5 gespielt, ich auf der Xbox und ihr Mann hat sich dann noch dazugeschaltet per PC und wir haben alle zu dritt Spaß gehabt. War großartig.
Ja, geil. Also vielleicht schaue ich mir das nochmal an. Also ich habe ja, wie ich glaube ich jetzt schon im dritten Podcast erzähle, Multiplayer für mich entdeckt. Und,
ja, dann ist es perfekt. Und vor allem, man kann es auch gut alleine spielen und dann nimmst du halt jemand dazu. Und es hat was, was ich mir von sehr viel mehr Spielen wünsche, nämlich eine komplett nahtlos einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Also wenn du jetzt beim Boss irgendwie oder bei irgendeiner Stelle hängst, dann kannst du einfach in mehreren World-Tiers on the fly, du musst nicht neu starten, du musst nicht ins Menü zurück, sondern du kannst im Spiel einfach jederzeit den Schwierigkeitsgrad hochdrehen und runterdrehen, wie du Bock hast. Und du wirst dafür nicht bestraft, sondern du kriegst halt einfach ein bisschen weniger gutes Loot oder entsprechend besseren Loot, wenn du es dir ein bisschen schwerer machst. Das ist großartig. Da sollten sich wirklich sehr, sehr viele Studios was abschauen. Und schon mal Hint, I'm looking at you, Returnal. Komme ich nachher dazu.
Hast du? Ah ja, okay.
Ja, ich habe noch Embargo, also ihr hört jetzt schon quasi vorab, was ich dazu denke,
Gott
aber
sei Dank.
Wenn der Podcast raus ist, dann darf ich drüber reden.
Ach, sehr gut, okay. Da fieber ich nämlich drauf hin auf das Spiel.
Gut, Nächstes Spiel. Sollen wir gleich Returnal machen? Das ist, glaube ich, auch das zweite Highlight in diesem Spiel. In diesem Monat. Endlich mal wieder ein PS5-exklusives Spiel. Returnal von den Hausmarke-Studios, also Hausmarquee, dachte ich immer, heißen die Hausmarke-Studios, die ja eher so für so Arcade-, Bullet-Hell-Shooter-Spiele bekannt sind, die jetzt das erste Mal ein großes 3D Spiel, Adventure machen, wie auch immer, ist PS5 exklusiv und ist ein Roguelike und ein sehr hartes Roguelike. Damit habe ich Christian schon mal verloren.
Christian Schiffer,
ja, natürlich.
Wieso?
Also, es ist ein Shooter. Und hat sehr viele Wiedererkennungselemente, was so Hausmarke-Spiele ausmachen. Also du hast sehr viele Feinde, die 80 Kugeln gleichzeitig auf dich feuern, aber diesmal halt aus so einer 3D-Perspektive. Du bist eine Raumfahrerin, die in einer Zeitschleife gefangen hängt. Also sie crasht auf einem fremden Planeten und es hat sehr viel so Metroid Prime Anleihen. Ja, also du gehst dann auf diesem fremden Planeten, läufst du umher, findest halt irgendwelche skurrilen Artefakte, alte Schriftzeichen, Tempelanlagen und solche Geschichten und natürlich auch feindliche Kreaturen Und immer wenn du stirbst, dann beginnt dieser Zeitloop von vorne. Also du bist in so einer Dauerschleife gefangen, hast aber dann durchaus eben, keine Ahnung, zum Beispiel das Erste, was man freischaltet, ist dann so eine Art Lichtschwert. Du findest halt so eine Waffe dort vor Ort, hast so eine Art Lichtschwert und dann hast du die aber auch dauerhaft, ja. Oder wenn du mal Items analysiert hast, dann hast du halt dauerhaft die Info darüber und kannst auch unter anderem dann eben permanente Verbesserungen freischalten. Aber es ist so, dass du immer wieder von vorne anfängst. Du musst immer wieder neu Erfahrungspunkte sammeln, die Erfahrungspunkte definieren, wenn du deine Kiste aufmachst, wie gut die Waffen werden zum Beispiel. Ja, also wenn du irgendwie so und so viel Monster erledigt hast und System-Upgrades bekommen hast, dann findest du halt besseres Loot, bessere Waffen. Aber ein Tod und du fängst komplett von vorne an. Und das ist wirklich hart. Also da gibt's auch keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Die Feinde werden ordentlich knackig, aber hat ganz coole Mechaniken dabei. Du hast dann Parasiten, die du dir so an den Körper heften kannst. Also die kannst du quasi so aufheben, so Parasiten. Und die geben dir immer einen Vorteil oder einen Nachteil. Also was weiß ich, deine Second-Alternativ-Waffenfähigkeit lädt 5 Sekunden schneller nach, aber dafür kannst du keine Health-Items, Health-Packs mehr aufsammeln oder solche Geschichten. Ja? Und jeder Run fühlt sich dadurch natürlich auch ein bisschen anders an. Und diese Zusammenstellung, also das ist nicht randomly generated, sondern es gibt immer so Teilabschnitte eines Weges. Also du läufst in eine Tür rein und dann bist du in einem Areal. Und das Areal ist immer gleich. Die Feinde sind zwar manchmal an einer gewissen anderen Stelle, aber du weißt immer, da ist diese eine Kiste, die habe ich schon mal gesehen. Also du lernst das Gebiet kennen, aber die Zusammenstellung wie so ein Puzzlestück, welches Element jetzt hinter welcher Tür ist, das weißt du dann immer nicht. Und nach findest du dann eben Dinge heraus, weißt dann, wie bestimmte Schalter vielleicht funktionieren, um dann ins nächste Gebiet zu kommen. Und wartet natürlich immer ein Boss in jedem Gebiet auf dich. Und wenn du den erledigt hast, den musst du dann nicht nochmal besiegen. Dann kannst du quasi durch das erste Biom durchlaufen und kannst dann direkt ins zweite gehen. Ist aber das Problem, dass du dann natürlich wieder, wenn du stirbst und du gehst einfach, rennst durch das erste Gebiet durch, was man eben auch von Dead Cells oder sowas kennt, dann wird's halt hinten raus ein bisschen schwerer. Also, ich find's großartig. Es ist ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Ich finde die Atmosphäre genial. Es hat so eine düstere Sci-Fi-Atmosphäre. Es hat auch so einen Horror-Aspekt. Also in dem Trailer habt ihr vielleicht mal gesehen, diese Astronautin, die du bist, die findet dann auf einmal ihr altes Haus. Also das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, steht dann auf einmal auf diesem Planeten. Ja, also so Twilight Zone-artig kannst du dann quasi in dein Haus reinlaufen, bist aber auf einem völlig fremden Planeten, hast dann so Erinnerungsflashbacks und solche Geschichten. Also es hat eine sehr, sehr düstere, coole Atmosphäre und das reizt mich sehr. Aber ja, dieses Sterben in diesem Spiel, nachdem du irgendwie 2 Stunden durch alles aufgesammelt hast, du hast eine super Waffe und dann stirbst du an diesem Monster im 2. oder 3. Biom und musst wieder komplett von vorne anfangen, ist schon echt frustig. Und da gibt's jetzt auch keine großen Abkürzungen oder große Hilfen, sondern du musst halt einfach besser werden. Geht gut. Das ist sehr, sehr schade, dass man da wahrscheinlich einen Großteil des Spiels nicht sehen wird, wenn man sich da nicht durchbeißt à la Dark Souls.
Oh, ja, okay.
Ich hab Also bis vor 30 Sekunden klang es noch nach meinem Spiel. Inzwischen bin ich ein bisschen skeptischer. Ich habe eine unangenehme Stiftung Warentestige Frage an dieser Stelle. Das Spiel kostet 80 Euro. Mm. Ist es das wert?
Naja, wenn das dein Genre ist, dieses sich durchbeißen, Souls-mäßig. Ich habe gestern um 3:30 habe ich den Controller weggelegt und bin einfach frustig ins Bett, weil ich halt wirklich 3 Stunden am Stück gespielt habe und dann war halt alles weg. Ja. Und das beantwortet, glaube ich, die Frage. Wenn dich das motiviert, wie bei einem Souls-Spiel, dann ist es das Geld auf jeden Fall wert. Also das, was sie damit machen, ist fantastisch. Es hat halt dieses Aber, dass man halt sehr, sehr frustresistent sein muss, sich da wirklich durchzubeißen. Vielleicht kommen ja auch noch Dinge, wo man dann irgendwie sich gleich in die vierte Welt transportieren lassen kann oder so, aber momentan sieht's nicht danach aus. Wie gesagt, den Boss musst du nicht nochmal machen, alles andere ist aber immer wieder von vorne. Ich bin sehr gespannt, weil es soll angeblich 6 von diesen Biomen geben. Ich bin noch weit davon entfernt, die alle gesehen zu haben, weit, weit, weit. Und vielleicht gibt es irgendwie nachher noch Vereinfachungen, Vergünstigungen, Shortcuts oder so, dass man, ich würde mir halt wünschen, dass wenn ich mich schon mal bewiesen habe dem Spiel gegenüber, ja, und diesen Boss erledigt habe, dass ich dann in diesem Segment, wo jetzt die Neuheiten sind, ja, da sind ganz viele neue Räume, ganz viele neue Mechaniken und ich muss dann jedes Mal wieder durch dieses Anfangsgebiet durch, da habe ich gar keinen Bock mehr zu. Wenn ich das aber nicht mache, bin ich zu schwach in den späteren Gebieten. Also ich würde gerne sagen, gib mir halt zufällig irgendwie x Sachen aus dem ersten Gebiet, die vielleicht nicht so gut sind, als wenn ich da eine halbe Stunde durchrenne und sammle, aber gib mir halt irgendwas, mit dem ich dann arbeiten kann. So, weißt du, das fände ich halt großartig, dass ich an dem Punkt, wo ich gezeigt habe, dass ich diesen Boss geschafft habe, dass ich da nochmal direkt anfangen könnte.
Das wäre also super. Also was du da gerade beschreibst, klingt nach einer sehr, sehr toxischen Beziehung irgendwie. Also ja. Ich habe dem Spiel aber doch bewiesen, dass ich würdig bin. Ja. Bitte gib mir eine Belohnung.
Ja, weil das bitte, also Soul-Spiele sind doch toxisch, oder? Also
ja, ich habe jetzt erst angefangen. Ich bin ja gerade bei Dark Souls. Ich habe ja den Boss gelegt, also den ersten aller Bosse bei Dark Souls 3. Das war schon, ja, bin so lange auf den Geschmack gekommen. Mhm. Muss jetzt einfach nur schauen, ob ich mir jetzt wirklich diese 80 Euro leisten will. Also ich hasse diese Diskussionen normalerweise, gerade bei Storyspielen. Aber hier denke ich, das klingt alles so nach einem 30, 40 Euro Titel irgendwie. Mhm. So, ja. Also da würde ich vielleicht eher warten bis auf einen Sale oder so momentan.
Ja, das ist jetzt halt der neue Versuch, auch neue Spiele mit 70, 80 zu forcieren. Das wird, glaube ich, jetzt Standard werden, ja. Aber
ist das so?
Ja, das war ja schon länger der Wunsch, dass die Preise steigen für Spiele. Also wurde jetzt ja schon länger diskutiert. Ich glaube, das wird der normale Standard werden, der Preis für neue Spiele. Am PC jetzt nicht, aber an den Konsolen schon.
Okay, na super. Ja, wollen wir über Oddworld sprechen?
Ja, da habe ich direkt mal auch mal eine Frage.
Das hat aber niemand von uns gespielt, oder?
Nee.
Ja, wir können aber trotzdem noch kurz über Oddworld sprechen, weil ich bin sehr irritiert, dass es diese Marke noch gibt.
Mhm. Warum? So, hä? Das war immer geil.
Aber das war doch nur ein Spiel.
Es war immer weird. Es war immer weird irgendwie, finde ich auch, ja. Was hast du denn für Erinnerungen ans Alte? Weil das Soulstorm lehnt sich ja sehr an dem ersten an.
Schon warme Erinnerungen. Mhm. Also schon, das war damals schon so ein sehr ungewöhnliches und ein cooles Spiel.
Ja, damals, weil es von zwei Typen gemacht wurde, die aus der Filmindustrie kamen. Ja, die haben dann zum ersten Mal irgendwie auch filmisch erzählt in diesem Spiel auf der PlayStation 1 vor fast 30 Jahren oder so, 25 Jahre wahrscheinlich.
Ja, 1998, super, in dem Spielejahr 1998, ja.
Wo ich mir so denke, so, muss das, also so diese Marke brauche ich jetzt nicht.
Warum denn nicht?
Nö, das finde ich auch in Ordnung.
Warum denn nicht?
Der Charakter war cool, diese Meta-Story von dieser ganzen Welt war irgendwie cool. Also ich finde schon, dass man das hätte gut machen können.
Ja, komm, und ich meine, so, was ich gehört habe, ist das jetzt auch nicht so schlecht. Das ist halt irgendwie, das ist halt ganz okay, ist halt ganz nett.
Ja. Aber und es ist gratis momentan im PSN.
Ja, okay, dann bin ich dabei.
Bei PS Plus. Ja, komm, also ich meine, ja gut, Metacritic 69 von 100, das ist natürlich ausbaufähig. Das ist
so ein 70er-Titel, ja.
Ja, mein Gott. Also ich finde, ich ärgere mich nicht. Ich will die Existenz dieses Spieles nicht so verdammen, wie Christian Alte es tut. Ich finde, es ist in Ordnung, dass es das gibt. So,
ja, finde ich auch. Man hätte das richtig gut reimaginen können. Absolut.
Ich finde das sehr viel mehr in Ordnung als hier, wie heißt noch mal, das Burgenbau-Echtzeitstrategiespiel?
Stronghold.
Ja, das genau. Ich finde es viel mehr in Ordnung, dass es ein Oddworld gibt, als irgendwie alle paar Jahre dieses Stronghold-Studio ist noch mal probiert und so.
Nee, das finde ich wiederum wieder sympathisch, weil die auch einfach nichts lernen. Das ist ja wie so ein Hund, der einfach zum zehnten Mal irgendwie nicht weiß, dass wenn er sich selbst im Spiegel sieht, dass das kein anderer Hund ist oder so. Na, also irgendwie.
Ja, okay, da ist was dran.
Ja.
Ja, dann ist es okay, dass das alles existiert.
Ja. Zum Beruhigen übrigens, wenn ich bei Returnal, wenn ich gestorben bin, dann bin ich immer wütend ins Bett und habe dann noch eine Runde Cozy Grove gespielt. Das ist ein sehr putziges Spiel. Das ist von Spryfox Studios. Die kenne ich eigentlich auch nur so als Mobile-Entwickler. Ich habe es auch auf dem Tablet gespielt. Also das ist bei Apple Arcade dabei. Und gibt es aber, glaube ich, auch für andere Systeme, für PC auf jeden Fall. Und die haben das wunderschöne Triple Town gemacht. Triple Town ist echt so ein kleiner Geheimtipp. Das war cool, bevor Threes kam. Das hat nämlich das gleiche Spielprinzip. Man muss so Threes-artig, kennt ihr doch, oder? Das Mobile-Spiel, wo man diese Zahlen zusammenschiebt. Ja, wurscht. Man schiebt auf jeden Fall so Bäume zusammen und aus den Bäumen werden dann irgendwie Städte und aus den Städten also Dörfer und wenn man drei Dörfer zusammenschiebt, werden Städte. Triple Town hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen wurde mir dann eben Cozy Grove vorgeschlagen auf dem Tablet bei Apple Arcade und das ist eigentlich eine Umsetzung fürs Tablet von dem, von Nintendo. Dieses Spiel, was im März alle gespielt haben. Animal Crossing.
Ja.
Es ist eigentlich Animal Crossing fürs Tablet. Ja, man spielt aber ganz cool, man spielt einen kleinen Pfadfinder, der dann auf so eine Geisterinsel kommt und da sind lauter Geister, die irgendwie ihre Geschichte noch nicht verarbeitet haben. Und du bist ein Pfadfinder und willst denen dann natürlich helfen und die geben dir dann immer so Daily Quests, die geben dir dann immer so Aufgaben. Und das Spiel ist wirklich auch so wie Animal Crossing drauf ausgelegt, dass du das über Wochen und Monate spielst. Also irgendwann, wenn du dann ein paar Minütchen gespielt hast, dann sagt dir auch, ja, heute gibt's nichts mehr zu tun, du kannst jetzt in dein Zelt gehen am Lagerfeuer, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich dachte erst so, ja, warum geht das Spiel jetzt nicht in den nächsten Tag? Nein, der meinte wirklich den nächsten Tag, also meinen nächsten Tag. Und das reagiert dann immer drauf, wenn du dann eben ein paar Stunden das aushattest und das Kalenderblatt sozusagen sich gewendet hat, dann passiert das auch im Spiel und dann kommen wieder neue Geister, die du dann wieder besuchen kannst. Und das ist ein ganz simples, super schnuffeliges Spiel. Es hat eine ganz süße Grafik. Die haben alle so, es sind so eckige Beeren, diese Geister. Und du läufst auf einem recht kleinen Gebiet, also auch wie bei Animal Crossing, auf so einer kleinen Insel umher. Kannst dann irgendwie auch Sachen craften. Und ich bin irgendwie fasziniert davon. Aber es ist so mein Einschlafspiel gerade. Weißt du, so ein bisschen noch rumtreppen, ja, paar Sachen einsammeln, ganz süß.
Hat das denn, also nachdem du so mega gefrustet von Returnal warst, war das denn das richtige Antidot?
Ja.
Also hat das konnte das dein Gemütszustand wieder ins Gleichgewicht bringen?
Ja, das Spiel ist so harmonisch, weil du einfach Leuten hilfst und wirst dafür nicht bestraft, wenn du irgendwas falsch machst. Du kannst nichts falsch machen in diesem Spiel. Das war der perfekte Ausgleich.
Ich finde übrigens auch, dass der Beschreibungstext zu dem Spiel sehr schön geschrieben ist. Also willkommen zu Cozy Grove, dem Sim-Spiel über das Campen auf einer sich stets wandelnden Spukinsel. Du gehörst zu den Geistfindern und streifst jeden Tag durch den Wald der Insel, wo du neue versteckte Geheimnisse findest und den Geistern zur letzten Ruhe verhilfst.
Ist doch süß, oder?
Das will ich machen. Ich will campen. Ich will auf einer stets sich wandelnden Spukinsel unterwegs sein und ich will Geistern zur letzten Ruhe verhelfen.
Eben,
und versteckte Geheimnisse finden.
Wer will das nicht?
Ja. Spricht mich an. Also, sehr gutes Spiel, sag ich mal.
Apropos sehr gutes Spiel und Apple Arcade, mir ist gerade eine Sache eingefallen, die ich auch noch gespielt habe in diesem Monat, die jetzt erstmal, glaube ich, sogar Apple Arcade exklusiv ist, und zwar Phantasian.
Ach so, ist es dieses
dieses JRPG. Ja,
genau, dieses Final Fantasy 6 in neu und mit Entwicklern, die an Final Fantasy, glaube ich, mitgearbeitet haben und dem Komponisten sogar, also Nobuo Uematsu. Und da habe ich jetzt schon, ich glaube, ein oder zwei Stunden reingespielt und ich finde es wirklich toll. Es ist wirklich toll. Also tolles Gameplay. Und so das erste Spiel, wo ich sagen würde, hey, Apple Arcade könnte sich tatsächlich so langsam lohnen. Hast du das gespielt, Manu, zufällig?
Nee, weil ich habe einen Apple Arcade-Podcast gemacht mit dem wunderbaren Alex von iPhoneBlog. Und da hatten wir uns jeder eben drei Spiele ausgesucht und er hatte Phantasian gepickt. Ja? So wie bei euch, bei der Super League, hat er sich das gepickt. Deswegen habe ich es gar nicht gespielt, weil ich mich ja dann auf die anderen Sachen vorbereiten musste. Aber ich war sehr neidisch auf seinen Pick, weil Phantasian klang fantastisch. Also hat er auch bei uns im Podcast besprochen, war sehr, sehr angetan, gerade von dieser coolen Perspektive, dass die ja so echte Kulissen gebaut haben und abfotografiert haben.
Ja, genau. Also die, das ist wie, wie heißt denn das Fachwort nochmal?
Diese Kramer-Dingsbums da, gell?
Kramatografie, aber auch, also die haben so richtige kleine Modelle eben gebaut, und dann läufst du da eben in diesen echten Modellen dann rum. Ist wie bei diesen deutschen Spielen, nur in geil.
Trüberbock.
Trüberbock, genau.
Ist das ja, ein Diorama?
Ja, Diorama, genau, das ist das Wort, das ich gesucht habe.
Ja.
Boah, der Schiffer hier von
Ja.
Ja, das will ich mir auch noch anschauen. Also ich finde, Apple Arcade ist total super geworden, seit die jetzt dieses Relaunch hatten, wo die irgendwie noch mal 30 so Klassiker dann auch dazu genommen haben und so. Es sind echt coole Sachen dabei auf jeden Fall.
Ja, und da bin ich total gespannt. Ich glaube, wenn das Spiel für die Switch oder so rauskommt, weil das wird niemals exklusiv bleiben.
Nee.
Also das ist im Herbst spätestens auf der Switch und auf dem PC und vielleicht sogar auf der PS5 und so.
Ja.
Glaube ich, dass das echt groß werden kann.
Ja, die Sachen sind ja immer nur mobile-exklusiv im Apple Arcade. Genau. Ja.
Also ich freue mich richtig drauf. Also ich habe ja kein Apple Arcade, aber wenn das woanders rauskommen würde, ich bin sowas von dabei.
Ja. Was da auch gut passen würde bei Apple Arcade, ist aber da leider nicht dabei, ist Buildings Have Feelings Too. Habt ihr davon schon gehört?
Ja, hab ich. Wie ist das denn? Das hat mich schon interessiert. Hast du's
gespielt? Ich bin noch nicht so tief drin. Ich habe es nur kurz angespielt, aber das ist ja wohl der geilste Name für ein Spiel überhaupt, oder?
Ja, natürlich. Und auch die ganze Prämisse, oder?
Ja.
Also, ne?
Es ist so ein City-Management-Game, aber mit Puzzle-Komponenten. Also du, es ist kein richtiges Städteaufbauspiel, sondern du hast verschiedene Gebäude und diese Gebäude haben nicht nur Gefühle, sondern eben auch Gliedmaße. Also die haben Augen, Arme, Beine und so weiter. Und du bist so der Manager dieser Straße und musst dann immer gucken, dass alle diese Gebäude, weil die ja Feelings haben, glücklich sind. Also die Fabrik, kennt man ja so von SimCity, verpestet natürlich die Nachbarschaft. Da wollen dann halt eher irgendwie die Geschäfte nebendran akzeptieren das, die Wohnblöcke natürlich nicht. Wenn du jetzt aber einen Wohnblock irgendwo hinsetzt auf deiner Straße, dann wollen die ja auch einkaufen. Und du siehst dann halt immer, welche Bedürfnisse diese Gebäude haben. Und baust dann, was weiß ich, neben der Wohnsiedlung, sagst du dann, okay, und hier hätte ich jetzt noch Platz für ein neues Gebäude und dann gibst du diesem Gebäude halt so Attribute. Du hast jetzt irgendwie einen Tante-Emma-Laden unten drin. Und dann versuchst du eben, die immer so hin und her zu schubsen. Also du kannst dann, wenn du dann merkst, das geht irgendwie nicht so ganz auf, du musst dann immer so eine gewisse Punktzahl erreichen, also ein Glücklichkeitslevel der Straße, dann kannst du sagen, jetzt rutsch mal rüber. Das sieht so geil aus. Dann sagst du, hier soll jetzt nochmal ein Laden rein und dann stehen die alle so auf, diese Gebäude, wie so auf so Stelzen und dann tippeln die so rüber, wenn du dann das Gebäude, also super knuffig auch animiert, so in so einem Kinderbuchzeichenstil, würde ich jetzt vielleicht noch am ehesten sagen. Und ja, ich glaube, das hat Potenzial. Also ich war jetzt, wenn ich nicht so beschäftigt mit Returnal und hier Outriders gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, sehr viel mehr gespielt. Also vielleicht ein kleiner Geheimtipp diesen Monat. Ist jetzt kein großer Wurf, glaube ich, aber sehr, sehr innovativ auf jeden Fall.
Ja, ich denke gerade darüber nach. Ich glaube, es ist ganz gut, dass die Gebäude in meiner Stadt bei City Skylines
keine Gefühle haben.
Ja, also ich hoffe sehr, sie haben keine Gefühle. Das hoffe ich wirklich sehr. Naja, kommen wir zum nächsten.
Ganz kurz, das Coole ist auch, dass du selber ein Gebäude bist, wenn du da rumläufst und die Entscheidungen triffst und der hat so ein Regendach vorne dran und wenn der läuft, dann wippt der wie so der Schnurrbart bei Mario. Das fand ich besonders knuffig. Ja. Ja, das war es eigentlich auch schon groß. Also ich meine, New Pokémon Snap ist überhaupt nicht mein Ding.
Also Before Your Eyes ist schon interessant, hat halt extrem, also ist so ein Kritikerliebling. Mhm. Und natürlich wieder sowas, wo ich mich frage, wie kunstscheißig ist es?
Ja, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Ich habe es nur kurz technisch mal ausprobiert.
Also, es ist halt, spielst du das mit Augenblinzeln?
Genau, oder? Ja. Du musst deine Webcam anmachen und dann hast du halt einen Walking Simulator im Endeffekt, ohne Walking, also ein Blinzel-Simulator, würde ich vielleicht sagen. Und es erzählt einfach eine Geschichte und du schaust halt, also du schaust mit der Maus irgendwo hin und dann musst du blinzeln und dann geht's halt weiter. Und wenn du aber die Augen länger aufhältst, dann siehst du bei diesen, das hat dann so Erinnerungen, Flashbacks in deine Kindheit und solche Geschichten. Und wenn du die Augen länger offen hältst, dann kriegst du da auch mehr mit. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch ein tragendes Element ist, dass man dann versucht, lange nicht zu blinzeln, ob damit irgendwie noch viel was gespielt wird. Muss ich mal gucken. Werde ich auf jeden Fall noch weiter ausprobieren, weil das klingt wirklich sehr spannend.
Ja, und die Steam-Rezensionen, die ich mir gerade parallel anschaue, die sind, also die Leute drehen komplett frei in den Rezensionen, sagen, das ist das beste Spiel aller Zeiten und einfach nur so, danke. Also die größte, die mit den meisten Upvotes, die Rezension ist einfach nur thank you.
Ist klar. Und ich glaube, das Gimmick ist gar nicht so entscheidend mit dem Blinzeln, sondern wirklich, weil es eine sehr emotionale Geschichte ist. Also die Andeutung habe ich schon mitgekriegt, dass es eine sehr coole und sehr gut erzählte Geschichte ist, eine sehr emotionale. Ich glaube, das ist die große Stärke und nicht so sehr dieses Gimmick mit dem Blinzeln, weil das kann man auch mit einem Mausklick im Endeffekt machen.
Haben die schon irgendwann vorher was gemacht? Also dieses Studio, Goodbye World Games oder so heißen die?
Sagt mir zumindest nichts, ne?
Also, interessant. Nun ja.
Genau, New Pokémon Snap könnte noch, glaube ich, ein Hit werden für die Leute, die halt schon seit Jahrzehnten auf Pokémon Snap warten oder auf ein neues Pokémon Snap. Und jetzt, Nintendo nennt es dann ja auch New Pokémon Snap. Anne wird sich das bei uns anschauen. Wir haben aber auch noch keinen Code bekommen. Von daher kann ich da gar nichts zu sagen. Wird aber auch kein Spiel für mich sein. Aber Herr Alt, du hast doch neulich diese Pokémon-Derivat gespielt. Ist das nicht was für dich?
Neulich. Da merkt man, wie das der Lockdown auch bei dir Spuren hinterlassen hat. Das war Temtem, das war vor mehr als einem Jahr. Ja. Nee, das ist echt nichts für mich. Also so diese ganze Pokémon-Snap-Nummer habe ich schon auf dem Nintendo 64 als 10-Jähriger oder so nicht verstanden. Hm. Ich finde ja, also generell, wenn ich kurz mein Podium hier nutzen darf, um hier mal was in mich in Rage zu reden, das musst du jetzt schneiden, Manu, mich mal hier in Rage zu reden, dann ich hasse Fotomodi. Ich bin da gar kein Fan von. Auch so, wenn es in Minigames, ne, also so Anno 1800, um irgendwie ein geiles Item zu bekommen, zoom mal an so einen Anno Iana oder so ran und mach mal ein Foto von dem. Nee, ich hab da keinen Bock drauf. Ich will keine Fotos machen in Spielen. Lass mich einfach nur irgendwelche Dinger umhauen oder irgendwelche Städte hochziehen oder irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen, damit meine Werte hochgehen. Ich will keine Fotos machen. Wir sind hier nicht auf Klassenfahrt. So, das nervt mich immer komplett.
Und weißt du, deine Philippika, die hat ja
das ist das Wort, genau.
Genau. Die hat ja auch noch wirklich einen ernsten Hintergrund. Ich habe ja dieses Feature gemacht über Menschen mit Behinderungen und Computerspiele. Und da hat mir halt eine erzählt, die hat halt so eine Muskelerkrankung und die kann immer in Anno dieses scheiß Foto deswegen nicht machen und wird dann immer von diesem NPC dafür kritisiert, dass sie es nicht macht. Ja, ja. Also ja, es ist wirklich, also es ist übrigens wirklich ein Problem. Also das ähnliche Szene hat sie mir beschrieben bei The Witcher 3, wo du ja diese Armbrust abfeuern musst. Sogar ich fand das scheiße und ich habe jetzt keine körperliche Einschränkung. Und dann ist halt auch so, dass dort der NPC die ganze Zeit sich beschwert, dass man das nicht hinbekommt und so, ja. Und eben, sie hat explizit dieses Foto machen in Anno genannt. Und lass das doch einfach weg. Also, ich meine, findet Christian nicht geil, ist nicht besonders, ist unter Zugänglichkeitsgesichtspunkten nicht geil. Hey, ja, ist halt nicht geil.
Ja, aber wenn das ganze Spiel schon sagt, das ist unser Spielmodi, dann ist das ja durchaus erlaubt. Also das finde ich jetzt, kann man Pokémon Snap nicht vorwerfen, weil das ist halt einfach ein Spielkonzept. Klar. Das ist ja eigentlich nur eine Safari im
Endeffekt. Ich versuche aber nur die Jury zu beeinflussen, damit irgendwie Pokémon Snap jetzt nicht uns Monate beschäftigt. Oh scheiße, jetzt habe ich es herausgefordert. Nein, wählt bitte Outriders, das ist sehr, sehr gut. Manu hat damit Spaß.
Ja, also seht ihr, bei irgendeinem Titel, irgendeine Wahrscheinlichkeit, oder gibt es irgendein Universum, das existiert, wo einer dieser Titel It Takes Two vom Thron stürzen kann?
Na, höchstens die Outriders-Community im Forum findet es halt auch gut. Also Outriders würde ich am ehesten.
Welche Outriders-Community bei uns im Forum?
Du, das spielen wirklich viel. Ich weiß nicht, ob es da in eurem Forum viele gibt, aber ich würde sagen, das ist das Spiel, was der größte Prozentsatz diesen Monat gespielt hat wahrscheinlich. Lost Words Beyond the Page wollte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Das ist das Spiel, was die Rayana Pratchett geschrieben hat, also die Tochter von Pratchett, oder? Das ist doch die Rayana, ja. Habe ich leider auch noch nicht gespielt, aber da habe ich auch sehr überschwängliche positive Rezensionen zu gelesen. Würde ich auf jeden Fall noch nachholen. Das wollte ich noch erwähnen. Nee, ansonsten, in Returnal ist ja PS5 exklusiv und kommt ganz am Monatsende, genauso Pokémon Snap. Also den rechne ich relativ wenig Chancen aus, auch wenn es gute Titel wahrscheinlich sind und der ganze andere Kram, Oddworld und so.
Ja, nehmen. Before Your Eyes vielleicht, oder?
Ja, also, aber nicht ja, gegen It Takes Two, das glaube ich.
Nee, glaube ich auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein kleines, charmantes Indie-Game, und das ist auch ein bisschen größere Runden sieht, aber also ich sehe nichts, was da annähernd an It Takes Two heranreichen könnte, obwohl ich natürlich nichts gespielt habe davon.
Ich bin aber gespannt, wie lang sich It Takes Two hält, weil das ist ja schon so ein Spiel, was dann, glaube ich, zu den Jahresendüberlegungen wieder aufpoppt, aber das ist schon so ein Ding, wenn man es durch hat, dann hat man es auch abgeschlossen.
Nee, so, ja, ich, genau. Oder? Und ich glaube, der Mai wird schon auch ein starker Gürtelmonat. Also ja. Da sind schon so ein paar Titel dabei. Ja, also gegen die muss man dann erstmal gewinnen.
Ja.
Aber ich finde, der April ist so ein, ja, ist halt so ein Durchschnaufmonat.
Ja, ja, gut für It Takes Two auf jeden Fall.
Gut für It Takes Two, genau.
Ja, das war's aber ja auch schon, oder? Relativ kurze Folge, aber arg viel mehr können wir nicht sagen. Enlisted hat keiner von uns gespielt und viele andere Sachen, ganz viele Remakes und so weiter, die jetzt gar nicht hier auf die Liste kommen.
Ja, also Total War Rome habe ich schon sehr viel Bock drauf. Also ich halte das für eines der besten Total Wars.
Remastered,
die jemals erschienen sind. Aber ich mag halt auch das Szenario. Also ich finde diese ganze Rom-Scheiße finde ich schon sehr, sehr cool. So. Ja, also ihr da draußen habt heute gehört, was der Manu Fritsch alles auf sich nimmt, um euch zu sagen, ob ein Spiel jetzt geil ist oder nur so mittelgeil oder überhaupt nicht. Nämlich, er bleibt bis 4 Uhr in der Früh wach.
Nur für euch.
Kämpft sich da durch Returnal und was weiß ich und muss sein seelisches Gleichgewicht dann wieder mit Cozy Grove langwierig ins Gleichgewicht bringen und so weiter. Das alles tut er für euch. Und wenn ihr ihn dabei unterstützen wollt, dann tut doch bei Patreon ein Obolus, was ins Hütchen werfen, damit der Manu das weiter für euch und für uns ja auch im Podcast machen kann.
Genau, vielen da gibt's dann Dank. Auch ganz bald eben was zu Resi, da kommt natürlich auch der Oddworld, ich habe Anne dazu gezwungen, Oddworld mit mir zu spielen, Lost Worlds kommt auch
Resi,
noch.
Also. Resi, ist, wenn die Folge raus ist, ist das Embargo, ist es da schon gefallen? Nee, ne?
Nee. Das ist ja auf jeden Fall mein Titel, ja.
Naja, weil
das Schiff würde gerne lästern.
Ja. Nee, nicht unbedingt. Meine Meinung hat eine gewisse Entwicklung.
Sehr schön, da freue ich mich auf den Mai-Podcast.
Seitdem wir das letzte Mal darüber gechattet haben, lieber Christian. Ja. Okay. Aber ich sage was, genau. Ich werde im Mai, werde ich da meine Eindrücke zum Besten geben.
Und danke für den Hinweis für InsertMoin auf patreon.com/InsertMoin. Aber ihr könnt natürlich genauso auch eure Zeit gut investieren, wenn ihr die Super League anhört, die jetzt neu bei euch gestartet ist. Vielleicht wollt ihr dazu kurz was sagen. Ich dachte ja, die Super League ist abgeschnitten und abgecancelt. Und
das war ja nicht die richtige Super League.
Eben.
Das war nicht die richtige Super League. Das, die richtige Super League machen wir. Wir haben ein neues Format, das noch ein bisschen, ja, Pre-Alpha ist. Also wir tun ein bisschen noch rumprobieren. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Regeln erklären soll, aber kurz zusammengefasst geht es darum, wir wählen uns ein Thema und jeder tut 5 Spiele in bestimmten Kategorien dazu vorschlagen. Also wir sind zu dritt. Und am Ende entscheidet unsere Community, wer quasi so das beste Set hat. Mhm. Und ja, es ist
also anders, nicht so thematisch wie der normale Modus bei euch bei Last Game Standing, sondern aus allen möglichen Kategorien dann.
Ja, wobei wir das alles noch ein bisschen anpassen und ändern. Cool. Es kann schon sein, dass mal die ganz abgefahrene Kategorien kommen werden. Also es ist sehr kurzweilig, wie gesagt, wir sind da noch nicht fertig, aber wir haben ja eine Community mittlerweile, die recht groß und aktiv ist und wir entwickeln das auch ein bisschen. So ist mein Eindruck mit denen zusammen. Also es gibt Feedback, es gibt viele Vorschläge und Ja, also es ist noch nicht fertig, aber das ist auch nicht schlimm, weil es ist halt, ja, wir arbeiten da alle zusammen dran.
Genau. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann schaut vorbei bei forum-lastgamestanding.de. Da könnt ihr nicht nur abstimmen, sondern auch eben euer Wort in die Waagschale werfen, ob Ocarina of Time ein Rollenspiel ist oder nicht.
Ja, fuck, ich habe das nie gespielt. Ich hab doch keine Ahnung. Aber
gut, dann freue ich mich auf nächsten Monat, auf den spannenden Mai und ob It Takes Two auch dort den Gürtel verteidigen kann. Es war mir eine Freude wie immer, Christian und Christian.
Mir auch.
Ebenso.
Dann gehen wir jetzt wieder in den Park und trinken weiter Bier, oder?
Sehr geil, bin ich dabei.
Genau, bis dann.
Tschüss.
Bis dann.
Ciao.